gerade in Regionen wie dem Ahrtal oder der Eifel, da muss man sagen, mit den bestehenden Konzepten im ländlichen Bereich kriegst du nicht finanziert. Und wir sagen immer spaßeshalber, wenn man das Handy vor sich hat und der Empfang schlecht ist, steht ja meistens oben ein E da. Das ist das Eifelnetz in dem Fall, ja. Und genau in den Gebieten gibt's halt auch keine Alternative. Da haben wir vielleicht die landesweiten Privatradios, die da was machen und den öffentlich-rechtlichen. Aber ansonsten ist da sehr viel nichts. Ich selbst komme aus der Eifel, kenne das Drama. Und ja, wir sagen aber Lokalradio. Und wenn man von Demokratie und Gleichheit und Regionen und Ausgleich redet, muss es das überall geben. Also brauchen wir neue Ideen.
Neue Ideen brauchen wir, um die Zukunft des Lokalradios zu sichern. Das sagt Christian Milling. Er bezeichnet sich selbst als Radio-Wahnsinnigen, ist Gründer von Milling Broadcasting Services und hat unter anderem spannende Projekte wie das Radio Olpe oder das Ahrtal-Radio nach der Flut dort 2021 ins Leben gerufen. Für Letzteres wurden er und seine Frau Palina 2022 vom Medium-Magazin als Journalisten des Jahres mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Und welche neuen Ideen es für den Lokalfunk braucht, vor allem bei Technik und Infrastruktur, was er am Radiomarkt kritisch sieht und welche Buzzwords er hinterfragt, darüber habe ich mit ihm in dieser Folge gesprochen. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Und im Podcast reden wir heute über Radio, genauer gesagt über Lokalradio. Das ist das Thema heute. Und wenn wir so in der Branche über Lokalradio sprechen, dann hören wir da ja oft von allen möglichen Seiten Lobeshymnen. Lokalradio ist wichtig für Gesellschaft und Demokratie. Gerade da, wo Lokalzeitungen verschwinden, weiß Lokalradio oft als einziges noch, was die Menschen bewegt in einer Region. Aber die Lage fürs Lokalradio ist alles andere als blendend. Wir sehen Insolvenzen, wir sehen einen schwer umkämpften Markt. Und ein Faktor dabei sind die hohen Kosten für Betrieb und Verbreitung bei Lokalradio. Und einer, der diesen Kostenfaktor schon länger kritisiert, der ist mir gerade zugeschaltet und mit dem spreche ich heute über das Thema Lokalradio. Das ist Christian Milling. Er ist Gründer von Milling Broadcast Services, wo er seit 8 Jahren etwa jetzt ungefähr, er nickt das sehr gut, im Bereich Sendetechnik, Studiotechnik und Produktion generell an der Zukunft des Radios arbeitet. 2022 hat das Medium-Magazin ihn und Palina Milling mit einem Sonderpreis zu Journalisten des Jahres gekürt, weil sie damals das Ahrtal-Radio nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ins Leben gerufen haben. Ich glaube, man kann insgesamt mit Fug und Recht behaupten, dass Christian ein Radio-Fan durch und durch ist. Hallo Christian, schön, dass du mir zugeschaltet bist.
Attestierter Wahnsinniger oder Freak, wie man will. Dankeschön für die Einladung. Guten Morgen.
Sehr gerne. Was ist denn so geil am Radio? Fangen wir doch gleich mal an.
Du kannst es überall hören. Du kannst, also ich sag's immer so, wenn wir Präsentationen machen, bin ich ein absoluter Hasser von PowerPoint, weil ich sag, wir kommen vom Radio und wir machen Bilder im Kopf. Mhm. Und das ist eigentlich das, was kein anderes Medium kann. Also wir können ohne Visuelles entstehen lassen. Das ist fantastisch.
Das da vollste Zustimmung. Ich meine, es kann ein Podcast ja auch, also Audio grundsätzlich, aber Radio natürlich mit der Linearität, mit der Schnelligkeit, die es ja auszeichnet, natürlich nochmal ein anderes Medium. Ich habe gerade schon angesprochen, das Ahrtal-Radio. Lass uns da doch kurz mal mit starten. 2021, das hast du nach der Flutkatastrophe im Ahrtal aufgebaut, in einer absoluten Ausnahmesituation. Ich glaube, wenn man da nicht dabei gewesen ist, kann man sich das gar nicht vorstellen, was da vor Ort los gewesen sein muss. Und das ging ja weit über ein normales Radioprojekt hinaus. Was ist dir aus dieser Zeit eigentlich so besonders hängen geblieben, wenn du auch so speziell an die Bedeutung von Radio denkst, als Medium, als Informationsquelle?
Ich habe eine Szene, ich durfte sie leider nicht selber moderativ begleiten, das hat der Kollege Niklas Lünebach gemacht und da beneide ich ihn auch drum. Es rief in unserer Musikwunschsendung am Sonntagnachmittag eine Hörerin an, die gesagt hat, hey, wir haben hier jemanden, der uns bei Abriss- und Renovierungsarbeiten hilft und der hat einen Metallsplitter ins Auge bekommen. Mhm. Der braucht dringend ärztliche Hilfe. Wir werden von Pontius zu Pilatus und am besten ins Uniklinikum nach Bonn geschickt. Bei der Situation mit den Straßen vor Ort, ein Ding des Unmöglichen. Wir wollten einfach mal übers Radio probieren. Hört vielleicht irgendwie ein Augenarzt zu, der uns helfen kann. Niklas hat dann gesagt, Augenarzt, irgendwer da? Bitte melden. Nächsten Titel gestartet, nach einer Minute ging das Telefon. Ich bin Augenarzt, wo muss ich hin? Den Kontakt hergestellt und am Abend dann nochmal mit beiden telefoniert. Und ist alles gut gegangen, der Mensch hat sein Augenlicht behalten. Und allein dafür, dass dieser Mensch weiter sehen kann und es ihm gut geht, waren eigentlich die 4 Monate wert.
Ja, die Kraft von Radio. Erzähl uns doch nochmal kurz, wie ihr damals vorgegangen seid. Also das ging ja auch unglaublich schnell oder musste ja dann auch unglaublich schnell gehen. Also wie entstand so die erste Idee und wie seid ihr dann losgelaufen?
Wir kommen aus Euskirchen. Unsere Stadt hat es ja auch erwischt, die ganze Innenstadt-Fußgängerzone. Wir leben in einem Ortsteil, der ein bisschen höher liegt. Also wir hatten verdammt viel Glück und nur irgendwie 40 Zentimeter Wasser im Keller. Das wir dann auch am Abend des 15. Julis dann relativ schnell weg hatten. Unser 10. Hochzeitstag, ins Bett gegangen, gedacht, okay, jetzt dann morgen schönen Ausflug machen. Am nächsten Morgen kein Strom, Handy, kein Empfang. Im Radio nur Rauschen und gedacht, was ist denn hier los? Keine Ahnung. Naja, fahren wir mal los. Aber mit fahren wir mal los sind wir dann auch nicht weit gekommen. Nach 3 Kilometer standest du dann im Nachbarort, dann schon im Armageddon. Es roch nach Öl. Es waren Autos aufeinander gestapelt. Wirklich eine Situation, die man sich gar nicht vorstellen kann. Versuchst in den nächsten Ort zu fahren, 3 von 4 Brücken weg. Du kamst nirgendwo hin. Im Tank nur noch 10 Liter. Kein Bargeld da, kein Geldautomat ging mehr. Und dann erstmal nach und nach realisiert, was eigentlich passiert ist. Und dann am Abend, glaube ich, oder am Tag drauf, dann die Nachrichten aus dem Ahrtal mitbekommen und gedacht, oh, Schande. Wir haben dann auch in den ersten Tagen bei uns in den Nachbardörfern gekocht und versucht, die Leute vor Ort zu unterstützen, aber irgendwie das Gefühl gehabt, das reicht nicht. Jetzt bin ich handwerklich nicht der Begabteste. Und wir haben uns überlegt, wie können wir den Leuten im Ahrtal vielleicht irgendwie helfen? Und zwar dann, wenn die großen Kameras weg sind. Das ist dann ja halt für ein paar Tage immer das große Thema. Ganz Deutschland guckt drauf, aber so nach 1-2 Monaten, was passiert dann? Die Leute müssen wissen, wie sie waschen können, wo sie ihre Dinge erledigt bekommen. Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir schon handwerklich nicht helfen können, dann vielleicht mit Radio, da haben wir ja so ein bisschen leidliche Erfahrung. Und daraus ist dann dieses Projekt relativ schnell entstanden. Habe ich bei der Medienanstalt angerufen, in Rheinland-Pfalz und die Lage geschildert und die waren auch gleich Feuer und Flamme, haben gesagt, super, bei der Bundesnetzagentur angerufen, kriegen wir Frequenzen dafür hin und wirklich jeder hat den üblichen Dienstweg sein lassen und schnell und unbürokratisch das alles ins Rollen gebracht, sodass wir dann rund 2,5 Monate, also im September sind wir dann gestartet, oder 1,5 Monate, ja genau, 1,5 Monate später dann auf Sendung gegangen sind.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Man sagt es ja, oder es stimmt ja auch, dass in Krisensituationen dann Dinge oft sehr viel schneller gehen, als das normalerweise der Fall ist. Was hast du denn aus dieser Erkenntnis so mitgenommen? Also, dass es so innerhalb von wenigen Wochen möglich ist, so einen Radiosender an den Start zu bringen, weil dann irgendwie bürokratische Hürden dann doch gar nicht mehr so hoch sind und es dann doch schneller geht. Wäre das nicht ein Konzept, was man grundsätzlich ins Auge nehmen könnte? Vielleicht nicht so schnell, aber so, dass man so ein bisschen was daraus lernt für die Zukunft auch aus so einem
Projekt. Also, ich glaube, wir haben alle daraus gelernt und ich habe auch mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz immer ein sehr gutes nicht Verhältnis gehabt, aber sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man sagt, du rufst da an, entweder bei einem Juristen, bei einer Juristin oder in der Technik, mit einem Problem, du telefonierst, du sprichst drüber und hast eine Lösung. Ich kenne andere Medienanstalten, da rufst du an, schilderst dein Problem und beendest dein Gespräch mit 5 neuen Problemen, von denen du bisher noch nicht wusstest, weil Bürokratie hin und her. Und von daher denke ich, ja, man kann sich da auch vielleicht so ein bisschen Ludwigshafen halt als Vorbild nehmen, dass Dinge auch unbürokratisch gehen. Klar, es gibt Gesetze, es gibt Fristen, die eingehalten werden müssen, aber hat sich schon viel getan in den letzten Jahren.
So der Erstkontakt ist ja auch oft ziemlich wichtig bei solchen Angelegenheiten, dass man sofort das Gefühl hat, aha, da versteht auch jemand, was mein Problem überhaupt erstmal ist und nimmt es ernst und beschäftigt sich damit auch wirklich und wird nicht irgendwie weitergeleitet von Abteilung zu Abteilung sozusagen. Ein weiteres Projekt, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist ja das Radio Olpe, was du ja auch schon seit ein paar Jahren machst. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen ja, dass ich aus dem Sauerland komme und im Kreis Olpe groß geworden bin. In einer Region ohne Lokalradio ist ein blinder Fleck auf der Lokalradiokarte. Ist mir auch früher gar nicht so bewusst gewesen, als ich Kind oder Jugendlicher war. Da hat man halt WDR 2 oder 1 live gehört, so die beiden Flaggschiffe des WDR in NRW, aber Lokalradio existierte im Kreis Olpe einfach nicht. Ich fand in meiner Welt ganz lange einfach überhaupt nicht statt, dass es sowas wie Lokalradio, was das eigentlich genau bedeutet für eine Region. Jetzt machst du das im Rahmen des Stadtfestes in Olpe seit ein paar Jahren. Erzähl doch mal, wie sieht es aus?
Also ich bin ja Kind des NRW-Lokalfunks, habe 1997 hier bei Radio Euskirchen als freier Mitarbeiter angefangen und das Thema Radio Olpe ist ja geflügeltes Wort in unserer Branche. Ja, ich glaube, es gibt sogar eine Webseite intern, wo, wenn man ein neues CMS irgendwo ausprobiert wird, das ist Radio Olpe gebrandet. Also und wir dachten, wir müssen diesem ewigen Phantom und sei es nur für 3 Tage mal ein Gesicht beziehungsweise eine Stimme geben. Und haben gedacht, ja, Stadtfest, 3 Tage kann man mal machen. Dachten wir erst, komm, machen wir mal. Die Pressemitteilung haben wir dann am 1. April vor 3 Jahren rausgegeben und alle dachten, ja, das ist ein schlechter Scherz. Und auf einmal war es dann im Mai vor 3 Jahren dann da. Und interessanterweise, man denkt, ja, komm, Lokalradio und so weiter, das kommt auch selbst für 3 Tage bei den Leuten irre an. Und viele haben gesagt, kann man das nicht zur Dauerinstallation machen? Wir wollen jetzt hier nicht nur von Radio Siegen, Radio MK, Radio Berg von außen, Radio Sauerland ein bisschen besendet werden, sondern wir können auch schon selbst was. Und Olpe sagt, ja, wir sind auch wirtschaftlich ganz gut aufgestellt. Ja, aber die Verbreitungskosten, das war ja immer so das Argument, Lokalfunk in Olpe kann man nicht wirtschaftlich darstellen.
Und jetzt macht ihr das seit 3 Jahren. Ist es dann in diesen 3 Tagen, nimm uns mal mit, sagt man ja so, wie klingt denn das Radio Olpe dann an diesen Tagen?
Also es ist natürlich extrem auf das Stadtfest bezogen, weil das ist ja auch ein Veranstaltungsradio und wir sind ja da auch per Gesetz verpflichtet, die Berichterstattung schwerpunktmäßig darauf zu nehmen. Aber wir machen eigentlich genau das, was von einem Lokalradio erwartet wird, lokale Nachrichten zur halben Stunde. Weltnachrichten zur vollen Stunde, ansonsten Gespräche mit den Menschen übers Stadtfest, Historie, mit Parkplatzsituation, also über alles das, was in den 3 Tagen wichtig ist, wird dann auch gesprochen und informiert. Ein bisschen höhere Interaktion, Gewinnspiele, Musikwünsche. So die klassischen Zutaten.
Sehr gut. Und ich weiß ja auch, dass das wahrgenommen wird in Olpe. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Also die Leute reden durchaus drüber, dass es das gibt während des Stadtfestes. Wie kommt es bei dir an? Man sagt ja dann so oft, Lokalradio ist wichtig, um ja auch für die lokale Identität vor Ort, um halt die Menschen, dass die sich auch gehört fühlen im wahrsten Sinne des Wortes. Kriegst du das aus Olpe dann auch gespiegelt? Wie sieht das da aus?
Ich habe sowohl aus Olpe als auch beim Ahrtalradio gespürt. Es macht was mit den Menschen, vor allem wenn der lokale Name drin ist, also Ahrtalradio, das war für viele, wir sind wieder wer, wir haben eine Stimme nach draußen. Beim Ahrtalradio war es ja auch so, es haben sehr viele Menschen von außerhalb gehört, die vielleicht Verbindungen hatten oder vor Ort geholfen haben und in Olpe spüre ich das auch so, nicht nur dieser weiße Fleck, wo sich dann andere NRW-Lokalradios, da gab es ja mal so eine Comedy, Ulf aus Olpe oder so, der Bauer, der so ein bisschen als beschränkt dargestellt wurde.
Ja, wo man ich, sagt, nee, ich, also, ich erinnere also, mich, ja.
Es sind tolle Menschen vor Ort und
definitiv.
Ich würde denen auch ihr dauerhaftes Lokalradio sehr wünschen.
Wer weiß, vielleicht irgendwann. Wenn wir zum Thema, wo wir jetzt kommen, wenn sich da vielleicht ein bisschen was tut bei den Kosten auf der Kostenseite. Weil wir ja immer wieder hören, ich habe es in der Anmoderation ja auch schon gesagt, auch so aus politischer, gesellschaftlicher Richtung, wie wichtig Lokalradio ist. Ne? Also das wird ja gerne auf Bühnen und in Reden und man hört es immer wieder. Wenn du das so hörst, welche politischen oder auch gesellschaftlichen Entscheidungen werden denn getroffen, dass dem auch Rechnung getragen wird, was da dann in schönen Worten sozusagen immer dargelegt wird?
In NRW frage ich mich, wo gerade der Weg hingeht. Da habe ich manchmal den Eindruck, man geht an ein nicht einfaches, aber durchaus funktionales System mit der Kettensäge dran. Wo ich nicht weiß, was ist die Idee dahinter. Klar, es gibt Reformbedarf, man muss auch mal die alten Zöpfe von vor 30 Jahren abschneiden und neu denken. Aber so nach argentinischer, US-amerikanischer Kettensägenmanier daran zu gehen, weiß ich nicht. Also es ist Gefühl so, es kann ja auch anders sein. Ich gucke ja nicht hinter die Kulissen. Aber nach außen sieht's halt nach ziemlich viel Druck im System aus. Und ich denke, die besten Reformen, klar, brauchen ein bisschen Druck von außen, müssen aber von innen kommen. Also wenn man sich dagegen sperrt, funktioniert's nicht. Aber man muss auch, glaube ich, einfach nicht nur Dinge einzeln ansehen, so frei nach dem Motto, wir legen jetzt 5 Sender zusammen in ein Funkhaus, sparen dadurch irre Geld und damit sind alle Probleme gelöst. Man muss, glaube ich, da einen Schritt zurückgehen und sagen, na ja, aber dahinter, wenn das Signal das Funkhaus verlässt, passiert noch sehr viel, was auch sehr, 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 sehr viel Geld verschlingt und jetzt noch mehr Geld verschlingen wird, wenn man sich den Ausgang des DAB Plus Verständigungsverfahrens für die regionalen Kacheln in NRW anschaut.
Und man schafft sich vielleicht ja auch neue Probleme, wenn man so viel zusammenlegt, geht ja auch immer was verloren. Das ist ja zwangsläufig so, ja.
Ja, ich habe so den Eindruck, es hat bei den Zeitungsredaktionen schon wundervoll nicht geklappt, sie aus der Fläche wegzunehmen, also machen wir es beim Radio nochmal. Glückwunsch.
Ja. Daran musste ich tatsächlich auch ein bisschen denken, ja. Genau. Das hatte ich auch in der Anmoderation schon gesagt. Und auch da ist es tatsächlich, ich habe mal so ein bisschen, das hat sich dann mehr auf Lokalzeitungen bezogen, in meinem Studium mich so beschäftigt, was macht es eigentlich mit Menschen, wenn so lokale Berichterstattung nach und nach zurückgefahren wird, verschwindet. Und surprise, surprise, die Leute haben sehr feines Gespür dafür, wenn das passiert. Und das weiß ich nicht, ob man sich da immer so einen Gefallen tut, aber das vielleicht führt jetzt dann ein bisschen zu weit. Lass uns doch vielleicht ein bisschen, um konstruktiver zu werden, zu reden, wie es denn anders gehen könnte. Du hast gerade schon gesagt, alte Zöpfe abschneiden ist so ein Stichwort. Welche Zöpfe wären das denn in deinen Augen?
Also wir sind hingegangen und haben mal geguckt, wie geht es eigentlich dem Lokalfunk. Jetzt nicht NRW speziell, sondern im gesamten Bundesgebiet. Mhm. Wir haben als Firma ja auch viele Studios und Sender, die wir betreuen. Und wir sehen einfach verschiedene Dinge. Einerseits müssen immer mehr Programmwege bespielt werden. Die gute Tante UKW, dann kommt DAB+, dann kommt Streaming, Social Media und demnächst vielleicht 5G Broadcast. Da sagen ja auch alle, das ist die große Zukunft. Und das zweite Problem ist, wir haben in vielen Lokalradios quer durchs Land einen extremen Investrückstau. Also 15 bis 20 Jahre alte Geräte, die da laufen, eine veraltete Infrastruktur, die wir noch irgendwie so in bester MacGyver-Manier versuchen, mit Gaffertape und Spucke zusammenzuhalten. Aber dann gehst du zu den Geschäftsführern oder den Verantwortlichen und sagst, Leute, tickende Zeitbombe, irgendwann macht's bumm und dann geht gar nichts und dann sind die Geräte auch so alt, dass man gar nichts mehr machen kann. Ihr wisst, wie viel Werbung am Tag bei euch durchgeht und was das kostet. Ja, und dann kriegst du als Antwort, ja, probier's in einem Jahr vielleicht nochmal, Kassen sind leer, geht nicht. Nochmal gesagt, ja, okay, lass mal analysieren. Es reicht nicht, da auf irgendwelche Buzzwords wie Funkhaus, wir legen alles zusammen und dann wird's schön billig. Nee, es wird nämlich nicht billig. Die Kosten werden einfach auf die Mitarbeiter abgewälzt, die dann von A nach B ständig pendeln müssen. Man spart vielleicht ein bisschen Miete in den Regionen, aber technische Infrastruktur braucht man immer noch. Zweites Buzzword ist dann, wir machen jetzt alles mit KI, dann können wir alle entlassen. Ja, woher soll die KI die Infos haben? Es gibt keine Nachrichtenagentur, die man anzapfen kann, aus denen dann lokale Meldungen oder Content generiert wird. Eine KI war, glaube ich, noch nie auf einer Pressekonferenz. Eine KI hat auch noch nie neben dem Bombenentschärfer gestanden, der in Köln vielleicht da jetzt gerade maßgeblich regelt. Und die KI war auch nicht in der Schweiz, als da vor 2 Wochen Halbplatten vom Berg verschüttet wurde. Also Buzzword, ja, schön und gut. Und ich glaube, beim Thema KI ist auch ein bisschen Ernüchterung eingetreten, dass man sagt, ja, kann vielleicht assistieren, aber das Killer-Feature ist es auch nicht. Und das Dritte ist halt alles, wir verlagern alles in die Cloud. Cloud ist auch so ein schönes Buzzword. Und dann guckt man sich mal die Cloud-Lösungen an, die es so auf dem Markt gibt und stellt fest, ja, da ist vielleicht auch ein bisschen mehr der Begriff Cloud, als was dahinter steckt, also nicht zu Ende gedacht. Man kriegt irgendwelche Kisten ins Funkhaus gestellt, die dann irgendwas ausspielen, was aus der Cloud kommt. Ja, aber der gesamte Infrastruktur, der Bereich dahinter, der ist immer noch physikalisch und irre Geld. Und wir haben dann gesagt, wir müssen da mal einen Schritt zurücktreten und uns das Gesamte mal angucken. Und die Radioproduktionskette besteht ja eigentlich aus Produktion. wo ich jetzt auch Erstellung von Inhalten drunter verstehe, Kontribution, also der Weg vom Studio zu den Funktürmen und der Weg Distribution von den Funktürmen dann zu den Menschen. Dann haben wir festgestellt, okay, im Produktionsbereich haben wir halt die veralterten Studios, wo man was investieren muss. Wir haben auch die Möglichkeit vielleicht, wenn man eine cloudbasierte Lösung hat, vielleicht ein bisschen verteilter zu arbeiten, dass man halt nicht sagt, wir ziehen die Leute alle in ein Funkhaus, sondern wir können im Sendegebiet jeweils lokale kleine Arbeitsplätze, vielleicht auch angebunden irgendwo an eine Touristinfo, dass man keine großen Mieten hat, da was einrichten und ist noch näher an den Hörern dran. Und eine Cloud-Lösung hat natürlich auch vielleicht die Möglichkeit, dass man Dinge viel einfacher machen kann, die jetzt irre kompliziert sind. Mal morgen vom Marktplatz, näher an den Leuten dran. Kein großes Ü-Wagen-Team, kein Team im Studio, sondern einfach im besten Fall Laptop und ein bisschen drum und dran und dann vom Marktplatz on air gehen. Dann das Thema, wie kommen wir vom Studio zu den Funktürmen, der Bereich Distribution. Da sind wir gedanklich ja auch noch immer in den 90er Jahren. Okay, die analogen Leitungen sind irgendwann mal digitalisiert worden, aber immer noch Audio links, rechts wird übertragen, wird dann am Funkturm wieder mühselig zusammengesetzt, RDS über uralte serielle Leitungen dazugefügt und dann daraus und das dann meistens noch über teure Standleitungen oder sogenannte MPLS-Leitungen, wo man sagt, da geht jeden Monat so viel Geld durch, gerade wenn man im ländlichen Bereich ist und vielleicht 10 Sender anschweißen muss, dann kostet das irre Geld. Und das Thema 3, das ist das, was mich am meisten beschäftigt, ist die furchtbare Monopolsituation, die wir in Deutschland haben mit dem Sendenetzbetrieb. Also bei DAB Plus ist es ja so, durch den Plattformbetrieb, dass die Medienanstalt sagt, technischer Betreiber X darf DAB Plus Pakete zusammenschnüren und ausstrahlen. Und wenn das dazu führt, dass ein technischer Anbieter 80% der Multiplexe, die digitales Radio in Deutschland abstrahlen hat, und es keine Möglichkeit gibt, diesen Markt zu öffnen, weil pro Gebiet gibt es halt nur diesen einen Betreiber, dann muss man sich überlegen, was da regulatorisch falsch gelaufen ist. Aber es ist halt die Situation. Bei UKW ist es ähnlich. Da gab es ja 2018 den großen Antennenverkauf und die Media Broadcast hat damals gesagt, wir wollen nicht, sucht euch mal wen anderes. Ja, die Antennen sind dann größtenteils von irgendwelchen Investoren gekauft worden. Es hat sich ein neuer Sendenetzbetreiber etabliert oder zwei neue große. Der größere hat nachher den kleineren gekauft und jetzt haben wir die Situation, diejenigen, die sich komplett darauf verlassen haben, haben keine eigene Infrastruktur. Die Antennen gehören wem Fremdes, die Sender gehören wem Fremdes, die ganze Infrastruktur gehört wem anders und dann hat man halt auch wieder eine Situation, wo quasi man dem Sendernetzbetreiber ausgeliefert ist, weil in so einem bestehenden System mal was zu ändern oder den Dienstleister zu wechseln, ist schlicht unmöglich. Also glücklich sind diejenigen, die zumindest gesagt haben, ich kaufe die Antennen, ich kaufe die Hardware. Betrieb kann ich mir jemanden aussuchen, aber wenn ich keinen Bock mehr auf den habe und der aber die Leistung nicht bringt oder der Preis zu hoch ist, dann wechsle ich halt. Also man ist da in einer ziemlichen Einbahnsituation gelandet und wir versuchen halt durch neue Ansätze und neue Gedanken den Radiosendern auch ein bisschen zu helfen, sich zu emanzipieren und zu sagen, guck mal, geht noch anders, weil ich glaube, jeder Euro, der nicht in Kontribution und Distribution fließen muss, ist ein guter Euro fürs Programm und das ist letztendlich das, was den Sender am Leben hält. Keine vergoldeten Tonleitungen.
Ja, also das ist ja also ihr schaut euch einfach die komplette Kette der kompletten Radio Produktion und Distribution an und schaut, wo man da ansetzt. Kann. Diese Marktsituation ist natürlich eine sehr festgefahrene. Du hast es gerade beschrieben. Da gibt es dann ja auch, um mal kurz die Gegenseite einzunehmen, da gibt es ja auch dann das Argument, ja, dass dann, wenn wir uns zum Beispiel UKW anschauen, UKW ja auch immer so ein bisschen als, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, als so ein bisschen Filter, ne, für wirklich geschäftsfähige und mit einem tragfähigen Geschäftsmodell ausgestattete Radios Sender fungiert. Wenn das funktioniert, dann kommt man halt drauf. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist so eine natürliche Auslese so ein bisschen, dass da zu viel Vielfalt auch den Markt zu sehr aufbläht und der Markt dann natürlich auch platzen könnte. Das ist ja eine Sorge, die es ja auch gibt. Wie schaust du auf das Argument?
Ja gut, der UKW-Markt ist ja auch, sagen wir mal, frequenztechnisch ziemlich ausgelutscht. Also da dauerhaft in Gebieten, wo es sich lohnt, also sagen wir mal, es gab ja immer mal Bestrebungen im Bereich Ludwigshafen, Mannheim, Worms, was zu etablieren, da ist frequenztechnisch einfach nichts mehr machbar. Da muss man halt versuchen, ob man auf DAB Plus was hinbekommt, ja oder nein. Aber gerade in Regionen wie dem Ahrtal oder der Eifel, da muss man sagen, mit den bestehenden Konzepten im ländlichen Bereich kriegst du nicht finanziert. Und wir sagen immer spaßeshalber, wenn man das Handy vor sich hat und der Empfang schlecht ist, steht ja meistens oben ein E da. Das ist das Eifelnetz in dem Fall. Ja. Und genau in den Gebieten gibt's halt auch keine Alternative. Ja. Da haben wir vielleicht die landesweiten Privatradios, die da was machen und den öffentlich-rechtlichen. Aber ansonsten ist da sehr viel nichts. Ich selbst komme aus der Eifel, kenne das Drama. Wir sagen aber Lokalradio. Und wenn man von Demokratie und Gleichheit und Regionen und Ausgleich redet, muss es das überall geben. Also brauchen wir neue Ideen.
Und neue Ideen erprobt ihr ja. Das war übrigens auch der Anlass, warum wir uns heute überhaupt zusammenschalten. Der Transparenz halber nehmen wir übrigens am 20. Juni auf, also noch vor den Lokalrundfunktagen. Möglicherweise hört ihr das danach, aber damit ihr so ungefähr Bescheid wisst, weil ich habe da so einen Post gemacht, bald sind die Lokalrundfunktage und Lokalradio ist wichtig und so. Und dann hast du das kommentiert und hast unter anderem darauf hingewiesen, dass ihr gerade mit der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz testet ihr an zwei UKW-Standorten, alternative technische Ansätze zur kosteneffizienten Produktion und Verbreitung von Hörfunkprogrammen, hast du geschrieben.
Toller deutscher Name, ne? Wir lieben unsere langen Titel, ja.
Super toll. drösel das doch mal ein bisschen für uns auf. Was bedeutet das? Was macht ihr da?
Genau, das war eigentlich ein Nachgang aus dem Ahrtal-Radio. Das Ahrtal-Radio haben wir noch relativ traditionell produzieren auch müssen, weil Infrastruktur ist ja mit der Flut dann weg. Mhm. Also es gab keine Leitungen, gar nichts, bisschen Strom war noch da. Aber wir haben und wir brauchten natürlich relativ viel Vorlaufzeit. Wir haben gedacht, also einerseits wollen wir noch schneller in Krisensituationen auch mit so einem Pop-up-Radio auf Sendung gehen können. Möglichst ohne viel Hardware, dass man auch in Situationen, wo es noch kritischer ist, mit einem Wohnwagen oder sich irgendwo hinstellen kann und loslegen kann. Und auf der anderen Seite halt die Nöte, die es bei den Lokalradios gibt, sich über Wasser zu halten, von Neugründungen jetzt gar nicht gesprochen, aus den eben geschilderten Gründen, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal diese drei Bereiche, die wir analysiert haben, Kontribution, Produktion und Distribution und gucken, was können wir anders machen? Wo können wir die Preise runterbekommen? Überhaupt, wo kommen die Preise erstmal her? Und der Versuch ist jetzt auf 5 Jahre angelegt. Das heißt, wir haben da auch Zeit, uns Dinge anzuschauen. Also zum Beispiel in der Produktion. Man kriegt Cloud-Lösungen angeboten. Die Webseiten sehen immer ganz toll aus. Man kann da Voice-Tracking machen und Hyperregionalisierung und KI und alles drum und dran. Und ich denke mir, ja, aber das Wichtigste fehlt eigentlich, nämlich die Erstellung von redaktionellem Content. Wenn ich verteilt arbeite, wie organisiere ich meinen Nachrichteneingang? Wie organisiere ich meinen Zugriff auf dpa und andere Nachrichtenagenturen? Wie mache ich Themenplanungen? Wie weise ich Themenplanungen zu? Wie mache ich Dienstplan? Mache ich das immer noch in Excel-Listen und schicke es per Mail rum? Wie kann ich mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem Dokument arbeiten? Google Docs. Und wir dachten, wir brauchen im Bereich Produktion irgendein System, was gesamtheitlich auch die redaktionellen Workflows, die es ja teilweise noch gar nicht gibt, weil man bisher so noch nicht arbeitet in der Fläche, wie man damit am besten umgeht. Dann sind wir auf die, ich habe dort auch der Transparenz halber 9 Jahre gearbeitet, bei Dabis in der Schweiz, Hersteller der Nexus von einem Sendesystem, was sehr verbreitet ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und die haben schon sehr viel im Köcher, aber wir haben gesagt, ja, wir müssen diesen Köcher noch mit Funktionen füllen. Beispielsweise, wie mache ich beispielsweise Telefoninterviews ohne Hardware? Da brauche ich auch eine webbasierte Lösung, die am besten im Sendesystem integriert ist, ohne dass ich da groß Sachen hin und her schicken muss. Wie kann ich mit einem Smartphone am besten eine Aufnahme machen und die direkt ins Sendesystem reinsenden, ohne das in eine Mail zu verpacken, Text reinzuschicken, ins Studio? Im Studio muss das jemand dann wieder auspacken, ins Sendesystem reinpacken, so dass man halt mit wenigen Klicks arbeiten kann. Und wie mache ich gesetzliche Programmdokumentation? Wie mache ich Frequenzsplitting? Wie kriege ich das alles synchron hin? Also das sind die wesentlichen Fragen und nicht, wie geil mein Cloud-System ist, weil es KI kann. Genau. Und das Gleiche dann halt, wie kriege ich mein Audiosignal aus der Cloud? Oder ich nenne es nämlich bewusst nicht Cloud, sondern das virtuelle Funkhaus, weil ich glaube, dieser Cloud-Begriff ist mittlerweile so verbrannt.
Mit virtuellem Funkhaus kriegst du ja auch einen Radiomacher ja viel eher irgendwie dazu, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, das ist ja total geil für meinen Job und für meine alltägliche Arbeit. Also ich finde auch, mal ein virtuelles Funkhaus sollten wir etablieren. Das klingt doch gut.
Gerade weil bei Cloud muss man sich ja auch bewusst sein, wann reden wir über Cloud und was ist das eigentlich? Also Cloud kann nämlich auch sein US-amerikanisches Unternehmen wie Microsoft, US-amerikanisches Unternehmen wie Amazon. Will ich wirklich als Medienunternehmen, das eventuell auch kritisch über diese Leute berichtet, dort Infrastruktur haben? Wir haben ja gesehen, was vor ein paar Wochen mit dem Account des Chefanklägers des Internationalen Gerichtshofs passiert ist. Zack.
Und was grundsätzlich passieren kann, wenn sich ein politischer Wind dreht, dass dann irgendwann doch mal auf irgendwelche Knöpfe gedrückt wird und dann steht man da. Also ja,
darum steht unser virtuelles Funkhaus auf europäischem Boden. Wir nutzen in unserem Projekt den Standort Frankfurt am Main und Straßburg, um auch so ein bisschen Georedundanz hinzubekommen, falls mal Krise, Stromausfall ist, dass es trotzdem von Standort B weitergeht. Genau. Und das sind auch so Dinge, die man dabei ja vor lauter Buzzing nicht aus dem Auge verlieren sollte.
Ja, gut, dass wir ein paar Buzzwords aufklären. Bei eurem Projekt mit der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz spielt ja dann die Verbreitung UKW, DAB, IP, ist das auch ein Thema? Wie schaut ihr, was ist da der Ansatz?
Wir haben gesagt, UKW wird bestimmt DAB Plus und alles, was noch kommt, mindestens 10 Jahre parallel begleiten. Vielleicht langsam ausfaden, man weiß nicht, was passiert. Die UKW-Abschaltung in der Schweiz sollte zu bedenken geben, was das dem Öffentlich-Rechtlichen erstmal an Quote gekostet hat. Ich glaube, für den privaten Hörfunk wäre so eine Vorgehensweise der Wurf eines Molotow-Cocktails in ein bereits leicht glimmendes Haus. Also schwierig.
Wir werden es in Schleswig-Holstein vielleicht schon bald sehen, was da passiert.
Ja, genau. Ich bin nicht großer Fan von solchen Freiluftexperimenten, aber sei es drum, ich habe es nicht entschieden. Also von daher wollen wir auch sagen, wir müssen diese Verbreitungswege parallel bespielen, noch über viele Jahre. Und selbst wenn man jetzt erstmal was investieren muss in so ein virtuelles Funkhaus, auf lange Sicht wird das Geld sparen. Da bin ich von überzeugt. Und darum haben wir auch geguckt, wie können wir beispielsweise die Kontribution aus der Cloud zu den Funktürmen günstiger machen. Wir setzen da nicht auf Standleitungen, sondern sagen, wir nehmen Prosumer-DSL-Verbindungen, Standard-DSL-Verbindungen, sichern die noch mit 1 oder 2 LTE-Verbindungen ab, bündeln das zu einem großen, kräftigen Tunnel und haben eine Verfügbarkeit, die teilweise noch über den der professionellen Standleitungen liegt. Weil wenn der Bagger kommt und ich habe nur diese teure Standleitung, ist dunkel. So. Aber wenn ich verschiedene Wege nutze und sei es Satellit über Internet, kriege ich das Ganze auch ein bisschen krisensicher hin. Wir haben es ja bei der Flut im Ahrtal gesehen, Wasser kam, Leitungen war weg und der Lokalfunk war im Kreis Euskirchen über mehrere Tage stillgelegt. Ja, genau.
Du hast vorhin mal irgendwann so in einem Nebensatz die 5G-Broadcasting-Technologie angesprochen, dass das ja auch für den einen oder anderen die Zukunft der Radioverbreitung ist. Für dich auch? Oder wie blickst du auf das Thema?
Das ist auch so ein furchtbares Buzzword. Also es wird jetzt ein bisschen physikalisch. Jede Übertragungsart hat ja ihre Wellenlänge. UKW ist bei 100 Megahertz. DAB Plus bei 200 Megahertz. 5G Broadcast bei 600 bis 800 Megahertz. Aber wir wissen, je kürzer die Welle, desto länger das Gesicht. Also man braucht extrem viel Sendeleistung und ein extrem dichtes Netz, um eine gute Versorgung hinzubekommen. Man glaubt, es reicht irgendwo einen 100 Kilowatt Sender auf den Berg zu setzen und damit erreicht man dann alles. Nee, man muss eigentlich mal überlegen, wie hat man früher analoges TV geguckt und wie viele TV-Füllsender standen in der Gegend rum, weil das ist der gleiche Frequenzbereich, wie damals das dritte Programm in Tälern empfangen wurde. Und da muss man sagen, wenn ich nicht diese Struktur irgendwie 1:1 nachbaue, dann haben wir halt wieder 5G als den heißen in Großstädten, aber das ländliche Gebiet guckt wieder in den Kasten. Wir sehen es ja auch bei DAB+. guck dir die Westeifel an, guck dir Monschau an, guck dir das Sauerland an, guck dir alle ländlichen Gebiete an. Ja, wir haben seit 15 Jahren DAB Plus, ne, 2011, ja, 14 Jahre. Immer noch Teil der Ahnungslosen in weiten Sinne. Und drum denke ich mir, also ja, haben die Menschen auf dem Land kein Recht, Informationen zu konsumieren, ne? Ja.
Also da frage ich mich manchmal, also ich kriege das im Sauerland, kriege ich das ja auch mit natürlich, bin noch regelmäßig da bei Familienbesuchen. Woran liegt das? Also dass dann diese Diskussionen halt, die werden auch, wenn es dann um diese technischen Themen geht, halt oft aus so einer urbanen Sicht geführt. Wie kriegt man das denn in die Köpfe der Leute, die da zuständig sind, dass es natürlich, dass es halt an anderen Orten komplett andere Voraussetzungen und Gegebenheiten einfach gibt? Also wie schaffen wir eine größere Lobby für den Lokalfunk auf dem Land?
Das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich müsste man von diesen Plattform-Ideen bei den Medienanstalten, bei DAB Plus weg. Ich bin da mittlerweile echt kein Fan mehr. Es mag zwar für alle einfacher sein, so ein Plattformbetreiber stellt sich dann selbst das Bouquet zusammen, aber es müssen dann halt auch alle die Zeche zahlen, die der Plattformbetreiber vorgibt. Mein Ansatz wäre, um da auch mal ein bisschen Wettbewerb reinzubekommen, auch wenn es mehr Arbeit ist für die Medienanstalten, schreib doch einfach Programmplätze aus. Wie bei UKW. Es werden niemals 16 voll werden. Dann habt ihr diese 15, 16, maximal 16 Programme und dann sollen die sich gemeinsam ihren Sendenetzbetreiber suchen, der für sie die beste Lösung hat und den besten Preis. Denn nur so kann's gehen. Also, wenn ich mir anschaue, was der NRW-Lokalfunk in den nächsten 10 Jahren an Geld für DAB-Plus-Verbreitung verballern wird, wo ich mich auch frage, die Zuschnitte der Gebiete ist teilweise so groß, wie das jemals monetarisiert werden kann. Es wird kein Werbekunde aus der Eifel auf einmal mehr buchen, weil er jetzt auch in Leverkusen oder im Bergischen Land empfangbar ist.
Es gibt einen Zweifel.
Es kostet ein irre Geld. Und ich bin der Überzeugung, DAB Plus wird auch nicht der große Reichweitenbringer sein. Mhm. Er wird höchstens dafür sorgen, dass die Quoten nicht schneller sinken, weil gerade wenn man Autoradios hat und man dort getrennten Sendelistenbetrieb hat zwischen UKW und DAB, der Hörer, der nicht technikaffin ist und einmal auf der DAB-Taste ist, findet nachher sein Lokalradio nicht. Ja, man braucht's, aber dann am besten finanziell darstellbar. Also die Gebietszuschnitte sind für den Lokalfunk zu hinterfragen in vielen Bereichen der Bundesrepublik und das Thema Plattformbetrieb ist auch zu hinterfragen, weil, sorry, die Kuh kann nur bedingt gemolken werden und es ist irgendwann mal Schluss, das ist alles nicht nachhaltig. Man nimmt den Sendern in der schwierigen Zeit ihre Lebensgrundlage durch sowas.
Wenn wir all das mal zusammennehmen, was du jetzt gesagt hast, um so ein bisschen Wunschkonzert, das machen wir häufiger hier am Ende des Podcasts, um so konstruktiv nach vorne zu schauen. Wie würdest du dir denn so eine ideale Radiolandschaft vorstellen? Also wie wird das infrastrukturell für dich aussehen?
Also wir haben das mit mehreren Lokalradioketten in Deutschland gemacht und haben gesagt, wenn ihr wirklich euch was Gutes tun wollt, dann emanzipiert euch. Kauft eure Infrastruktur selbst, ist zwar vielleicht jetzt erstmal ein Invest, aber ihr werdet davon profitieren. Euch kann man nicht die Pistole auf die Brust setzen, so nach dem Motto, ihr zahlt aber jetzt mal 30% mehr. Ansonsten habt ihr halt Pech gehabt, weil innerhalb von einer Kündigungsfrist, selbst von einem Jahr, sowas umzubauen in einem großflächigen Netz ist fast unmöglich. Also emanzipiert euch, nutzt die Zeit, während der laufenden Verträge euch loszureißen. Wir helfen da auch gerne und unterstützen das. Also wir haben auch viele Kunden, die sagen, baut mir das, ich will den Betrieb selber machen und ihr kommt nur, wenn eine Störung ist, vorbei, ist für uns alles gut. Uns geht es darum, dass die Lokalradios wirtschaftlich überlebensfähig sind. Überlegt, ob ihr wirklich auf die Türme des Turmmonopolisten, des ex-bundeseigenen Turmbetreibers der Ex-Bundespost gehen müsst, weil dort wurde 2018 UKW reguliert und sagen wir mal, die Regulierung führt dann so zu Stilblüten, dass ein 100-Watt-Sender in der Eifel mit den gleichen technischen Parametern, sagen wir mal 50 Meter über Grund, 100 Watt, gleiches Antennendiagramm, viel, viel teurer ist als ein 100-Watt-Sender 50 Meter über Grund in einer Großstadt. Mhm. Weil der Preis sinkt, wenn mehrere Programmanbieter sich so eine Antenne teilen, als wenn ein Einzelkämpfer dann in der Eifel allein ist. Und wenn man sich da mal anguckt, dass eine Lösung über diese kommerziellen Sender, also sagen wir mal, du hast ein Sendernetz bestehend aus 10 Sendern und hast keine eigene Infrastruktur, ist deine erste Viertelmillion schon weg im Jahr. Und das musst du erstmal einspielen. Also muss man wirklich auf so einen Turm gehen oder sagen wir, oh, guck mal, hier gibt's aber ein Krankenhaus oder hier das Rathaus, das steht auch exponiert, da können wir vielleicht auch eine Antenne drauf machen. Wir haben eine Antenne auf einem Kali-Hügel in der Nähe von Hannover aufgebaut, weil ja, ist ja auch über 150 Meter hoch. Und von daher muss man einfach mal überlegen, wie man geschickt durch geschickte Standort- und Antennenwahl da die Preise runterbekommt. Weil ja, der Radiowelle ist es egal, ob sie von einem teuren Funkturm oder von einem anderen Gebäude kommt.
Also da sind wir dem Hörer am Ende auch.
Dem Hörer am Ende auch. Also kommunale Infrastruktur, gerade wenn zum Beispiel Kreis oder Stadt Gesellschafter sind, findet man da gemeinsame Dinge aus dem Bereich Notfallfunk oder so, wo der Kreis vielleicht Infrastruktur hat, die man mit benutzen kann. Genau. Und ansonsten gucken, welche alten technischen Zöpfe man abschneiden kann und wie weiter. Schön finde ich in dem Zusammenhang auch, dass die Medienanstalt Rheinland-Pfalz gesagt hat, ja, wir fragen doch einfach mal, bevor wir eine Ausschreibung machen, was wünschen sich eigentlich unsere Kunden, also unsere Programmanbieter von DAB Plus? Wie soll es denn sein? Ob danach eine konsensfähige Lösung rauskommt, weiß man nicht. Aber es ist zumindest der bessere Ansatz, als zu sagen, oh, wir schneiden unser Bundesland mal in 9 Stücke auf und dann machen wir das und so ist es gesetzt. Und am Schluss sagt man dann, ja, ihr müsst es ja nicht zahlen.
Also, wir nehmen mit, mehr miteinander reden hilft vielleicht auf jeden Fall schon mal, offen sein für das, was andere vielleicht auch, dass andere Dinge dann vielleicht auch anders machen möchten und alte Zöpfe abschneiden, das ist, glaube ich, auch ein Kern und ja, einfach auch ein bisschen, vielleicht auch mal unkonventioneller denken, als so die eingetretenen Wege, die seit Jahrzehnten gegangen werden, ja, weiterzugehen, weil das wird in allen möglichen Bereichen und auch beim Radio wahrscheinlich nicht mehr zum Erfolg führen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Christian Milling, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und dafür, dass du als Radio-Nerd uns hier mal deine Perspektive auf den Stand der Dinge und vor allem auch mit ja Fokus auch auf das Lokalradio auf dem Land, warum da Dinge auch einfach ein bisschen anders gelagert sind, oft als bei in Großstädten. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive, immer wenn wir über die Zukunft von Radio und lokalem Rundfunk sprechen. Vielen, vielen Dank, Christian, für deine Zeit.
Dankeschön und viel Spaß bei den Lokalrundfunktagen.
Ja, danke.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.